Guten Abend. Wir fahren weiter, wo wir stehen geblieben sind im letzten Teil. Und zwar haben wir heute Morgen das sechste Kapitel fast vollständig durchgelesen. Wir haben gesehen, wie Gott alles in der Hand hat und auch den genauen Zeitplan. Esther hatte gewünscht, dass es ein spezielles Essen gibt mit Ahasverus und Haman zusammen. Und an diesem Essen bringt sie immer noch nicht ihr eigentliches Anliegen vor. Was sie als Anliegen anmeldet ist, ich möchte gerne morgen nochmals ein Gastmahl geben. In der gleichen Zusammensetzung. Man staunt. Warum? Nun, wir haben gesehen, in der Zwischenzeit geht Haman fröhlich, guten Mutes nach Hause und dort wird schließlich der Beschluss kreiert, man soll ein Holz herrichten, damit Mordechai gekreuzigt werden kann. Und dann kommt Kapitel 6. Ab Vers 1 haben wir gesehen, der König kann genau in dieser Nacht nicht gut schlafen und als Zeitüberbrückung bringt man das Buch der Denkwürdigkeiten der Tagesereignisse, der Meder und Perser, um daraus vorzulesen. Das ist natürlich hier in unserer geistlichen Übertragung ein Bild des Wortes Gottes, der Bibel. Und es wird genau die Stelle vorgelesen, wo beschrieben wird, wie Mordechai Ahasverus, der ein Bild der Seele ist, das Leben gerettet hat. Weil Bigdan und Teresh, ein Bild für die Sünden, die uns den Tod bringen, die hatten sich gegen ihn verschworen und die kamen schließlich ans Holz, wurden gekreuzigt. Also, es geht da um die Rettung von den Sünden durch das Kreuz und das alles bewirkt von Jesus Christus, auf den Mordechai hinweist. Und dann haben wir gesehen, der König stellt die Frage, welche Ehre wurde eigentlich Mordechai erwiesen? Und ihm wird mitgeteilt, gar nichts. Und ausgerechnet in dem Moment hört er Geräusche im Hof. Da kommt Haman, um die Bitte vorzubringen, ich möchte gerne Mordechai kreuzigen lassen. Der König stellt die Frage, Haman, der oberste Minister, der vertrauteste Mann im Reich, wenn der König jemanden besonders ehren will, was soll er da tun? Und natürlich Haman, ein Bild des Fleisches, denkt, wer kommt da anders in Frage als ich? Also ich muss mir etwas Gutes ausdenken. Und er sagt, ja, wenn der König jemanden gefallen hat, dann sollte er, ich lese gerade nochmals vor, in Kapitel 6, Vers 7, der Mann, den der König zu ehren wünscht, man bringe ein königliches Kleid, womit der König sich kleidet, und das Pferd, auf dem der König reitet. Und auf dessen Kopf die königliche Krone gesetzt wird. Und man übergebe das Kleid und das Pferd den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs. Und man bekleide den Mann, den der König zu ehren wünscht, und man lasse ihn auf dem Pferd durch die Straßen der Stadt reiten und rufe vor ihm her, so wird dem Mann getan, den der König zu ehren wünscht. Und der König sagt, gut, mach das mit Mordechai. Also, man kann sich nicht vorstellen, was in diesem Mann vorgegangen ist. Und wirklich, er tut das, muss es durchführen und bricht aber zusammen. In Vers 12 haben wir bereits gelesen, und Mordechai kehrte zum Tor des Königs zurück. Haman aber eilte in sein Haus, traurig und mit verhülltem Haupt. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, in der geistlichen Übertragung, was kann denn das bedeuten? Haman, das Fleisch, das Mordechai, ein Bild des Herrn Jesus, hasst. Haman, der das ganze Volk der Juden, also ein Bild heute des himmlischen Volkes Gottes, der Gemeinde, hasst. Und jetzt ehrt er Mordechai. Nun, die Antwort finden wir im Galaterbrief. In Galater 3, da sagt Paulus den galatischen Gemeinden, die in der Zwischenzeit Besuch bekommen hatten von Irrlehren, die diese nichtjüdischen Gläubigen unter das Gesetz vom Sinai, das Gott nur Israel geboten hatte, bringen wollten. Und sie haben ihnen gesagt, es ist schön, dass ihr glaubt, aber ihr müsst noch etwas dazu haben. Ihr müsst wieder die jüdischen Feste feiern und so weiter und müsst das Gesetz vom Sinai umsetzen. Galater 3, Vers 1. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist auf dem Grundsatz von Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Also, diese Gesetzlichkeit wird als etwas ganz Unverständiges hier vorgestellt. Und Paulus erklärt, den Heiligen Geist habt ihr bekommen bei der Bekehrung. Aber auf der Grundlage, dass ihr das Gesetz vom Sinai eingehalten habt oder weil ihr das Evangelium gehört, das Evangelium vom Glauben, und ihr das angenommen habt. Das war klar. Die hatten von Paulus nicht ein Gesetzesevangelium vom Sinai bekommen, sondern das reine Evangelium vom Kreuz Christi. Und er sagt, ich habe euch Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt. Und jetzt sagt ihr, ihr habt im Geist, also in der Kraft des Geistes, euer Glaubensleben begonnen. Und jetzt wollt ihr im Fleisch, in der Kraft des Fleisches, vollendet werden. Also ihr wollt Gott dienen durch Haman. Ihr habt mit Mordechai begonnen, ihr wollt jetzt mit Haman es vollenden. Also, Haman musste das tun, das wollte er ja nicht, aber es blieb ihm keine andere Wahl. Und das Fleisch ist so adaptionsfähig, so anpassungsfähig, dass es, wenn es nötig ist, fromm wird. Fromm, frömmlerisch, was auch immer. Und das ist genau hier illustriert. Mordechai wird geehrt von Haman. Das ist eine fleischliche Religion, eine fleischliche Frömmigkeit. Und Gesetzlichkeit ist etwas sehr, sehr Gefährliches. In Galater 5 sagt Paulus schließlich, wenn ihr einander beißet und fresset, so sehet zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Gesetzlichkeit führt zu einer Härte, auch im Umgang unter den Gläubigen. Und Gesetzlichkeit macht eigentlich kaputt. Man kann viele Beispiele bringen von Leuten, die durch Gesetzlichkeit eigentlich kaputt gegangen sind. Und das sehen wir hier in Haman, Vers 12. Haman aber eilte in sein Haus, traurig und mit verhülltem Haupt. Auf diesem Weg wird man nie glücklich. Nun, das haben wir noch nicht gelesen, Vers 13. Und Haman erzählte seiner Frau Zeresch und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen seine Weisen und seine Frau Zeresch zu ihm, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Geschlecht der Juden ist, so wirst du nichts gegen ihn vermögen, sondern du wirst ganz und gar vor ihm fallen. Oh, jetzt machen sie ihm aber keinen Mut mehr, wie das in Kapitel 5 der Fall war, ja? Die haben ihn ja angestiftet zur Kreuzigung von Mordechai. Sondern sie sagen, es ist klar, du wirst endgültig stürzen. Der Mann ist ein Jude. Und die wussten offensichtlich mehr. Nämlich etwas, was wir alle natürlich kennen aus 1. Mose 12, Gottes Segen an Abraham. Und dort wird klar gemacht, dass Israel, 1. Mose 12, Vers 2, eine große Nation werden wird. unter dem Segen Gottes. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, sagt Gott zu Abraham, und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Israel, das jüdische Volk, soll ein Segen sein für die Welt. Und jetzt sagt Gott, und ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ein Grundsatz für die Geschichte Israels: Wer sich an diesem Volk vergreift, kommt automatisch unter den Fluch Gottes. Aber wer Israel segnet, kommt unter den Segen Gottes. Nun könnten wir die ganze Weltgeschichte durchgehen im Zusammenhang mit Israel und würden sehen, ständig ist das so geschehen. Als die Ägypter sich an Israel vergriffen und sie versklavten und die Jungs durch den Nil töten wollten, kamen die 10 Plagen, die das ägyptische Reich damals zum Zusammenbruch geführt haben. Und Israel konnte in die Freiheit gehen. Ägypten hat erlebt, wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Aber später können wir in der Zeit der Richter ganz verschiedene Völker aufzeigen, die sich an Israel vergriffen haben und die dann selber unter den Fluch gekommen sind. Und dann, aber wieder ein sehr umfassendes, großes Beispiel: Die 10 Stämme Israels wurden im Jahr 722 vor Christus durch die assyrische Großmacht deportiert in den heutigen Nordirak. Das Nordreich Israel wurde brutal zusammengeschlagen. Und es verging nicht so lange Zeit, etwas mehr als 100 Jahre, und dann brach das assyrische Reich zusammen. 612, also 110 Jahre später, wurde Ninive, die Hauptstadt der Assyrer, erobert und dann brach das ganze Reich zusammen. Und darauf hat Babylonien sich an den Juden vergriffen und ein paar Jahrzehnte später wurde das babylonische Reich durch die Perser erobert. Und die Perser haben sich an den Juden vergriffen, nicht nur hier, sondern auch noch in der späteren Zeit. Hier wollten sie sich vergreifen, aber in der späteren Zeit nochmals in Tat und Wahrheit. Und das führte schließlich zum Untergang des Persischen Reiches und zur Eroberung durch Alexander den Großen. Aber das griechische Weltreich, das nach dem Tod von Alex in 4 Teile, große Teile zerfiel, das vergriff sich in der späteren Geschichte auch ganz massiv an dem jüdischen Volk. Und so kam es auch zum Zusammenbruch des griechischen Reiches in der Geschichte. Es wurde ersetzt durch das römische Reich. Und so könnten wir weitergehen. Die Römer, die sich an den Juden vergriffen haben, und dann 476 kamen die Barbaren aus dem Norden und aus dem Osten und haben das Weströmische Reich zersetzt und zerstört. Und so könnte man durch die europäische Geschichte gehen, bis in die moderne Geschichte, als sich die Nazis an den Juden vergriffen haben. Sie wollten ein 1000-jähriges Reich aufrichten und nach 12 Jahren war alles am Boden zerstört. Und zwar mit 12 Millionen Toten und Vermissten. Unglaublich. Aber das hat sich durch die Jahrtausende hindurch so bewahrheitet. Und darum wäre es gut, wenn auch der Iran heute das Buch Esther zur Kenntnis nehmen würde. Denn diese ständigen Drohungen der letzten Jahre, Israel zu vernichten, und dieser Griff nach der Atombombe, übrigens das große Zentrum der Atombombenvorbereitung im Iran findet statt in dem Gebiet des heutigen Südost-Iran. Und das ist genau das Gebiet von Susan, die Hauptstadt, die ja eine große Rolle spielt im Buch Esther. Und es ist einfach so, wenn ein Volk sich an Israel vergreifen will, dann bekommt man es direkt mit Gott zu tun. Und das haben die realisiert. Wenn es ein Jude ist, jetzt wirst du vollständig stürzen. Kann man sich vorstellen, wenn die eigene Frau dem Mann nicht mehr Mut macht, das bricht das Genick, um nicht zu sagen, einfach den Rücken und noch mehr das Genick.
Die Frau von Pilatus.
Die Frau von Pilatus. Ja, die hat Pilatus gewarnt, eben sich nicht an dem Höchsten, was Israel hat. Das ist nämlich der Segen des Messias, der Herr Jesus. Und wenn man sich an ihm vergreift, aber die Frau des Pilatus hat die Warnung ausgesprochen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Denn viel habe ich um seinetwillen im Traum gelitten. Matthäus 27, genau. Und hier auch die Frau, die dem Mann die Warnung sagt. Und dann lese ich noch Vers 14. Während sie noch mit ihm redeten, kamen die Hofbeamten des Königs herbei und führten Haman unverzüglich zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Kann man sich vorstellen, einen Tag vorher, beim ersten Mahl, fröhlich ging er zum Mahl, haben wir gelesen. Und jetzt, der Mann ist innerlich vollkommen zusammengebrochen. Und dann ist mit Magen und etwas Essen gar nichts mehr da. Und jetzt, er ist geladen zu diesem Gastmahl mit der Königin Esther, die ihn persönlich eingeladen hat, zusammen mit dem König. Und ich habe ja schon gesagt, warum hat Esther nicht beim ersten Mal die Sache vorgebracht? Sie hat einfach gesagt, ich möchte nochmals eine Einladung geben. Obwohl sie hätte ja das Angebot gehabt, bis zur Hälfte des Königreiches. Und es soll dir werden. Und sie sagt, nein, kommt nochmals zu einem Essen. Wir wissen nicht warum, aber das war Führung. Das Buch Esther zeigt, wie Gott alles in der Hand hat, aber auch, wie er die Gläubigen führt. Nicht wahr? Esther hat nie mitgeteilt, dass sie Jüdin ist, weil Mardochai gesagt hat, das machst du nie. Er, der sie erzogen hat, das machst du nie. Aber er selber, haben wir gesehen, am Hof hat er den Leuten gesagt, ich bin ein Jude. Und darum hat Haman dann wirklich voll den Fokus gerichtet, Mardochai muss sich beseitigen und sein ganzes Volk. Und so kam das Ganze so in Gang. Und jetzt diese Esther, es war Führung. Dass er einfach wusste, ich kann es jetzt nicht sagen. Ein anderer Zeitpunkt. Und so ist es wichtig, dass man sich von dem Herrn führen lässt. Dass man nicht einfach die Dinge einfach so nach Programm ablaufen lässt, sondern den Herrn bittet, wie soll ich das machen? Wann soll ich, wenn es um ein schwieriges Gespräch geht zum Beispiel, wann soll ich das sagen? Und der Herr kann die Weisheit geben, im richtigen Moment. Ein Tag wäre zu früh gewesen, ein Tag vorher. Und jetzt war es genau richtig. Der war innerlich schon so vorbereitet auf die Katastrophe, die jetzt kommt. 4, 7, Vers 1. Und der König und Haman kamen zum Gelage bei der Königin Esther. Und der König sprach zu Esther, auch am zweiten Tag beim Weingelage, was ist deine Bitte, Königin Esther? Und sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreichs und es soll geschehen. Schon das dritte Mal finden wir dieses Angebot. Da antwortete die Königin Esther und sprach, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn es der König für gut hält, so möge mir mein Leben geschenkt werden auf meine Bitte hin und mein Volk auf mein Begehren hin. Wie? Sie bittet um ihr Leben. Aber wir wissen, Ahasveros war ja völlig ahnungslos. Haman hat gesagt, da ist ein Volk, das abgesondert lebt und die halten deine Gesetze nicht ein, das muss man umbringen. Aber er sagte nicht, welches Volk. Und Ahasveros war gar nicht interessiert, dass dieser Vielvölkerstaat Persien von Afrika bis nach Indien, umfasste so viele verschiedene Völker und auch viele Minderheitsbevölkerungsgruppen. Das war für ihn gar nicht interessant. Und er hat gesagt, ja, das kannst du machen. Wenn das Leute sind, die nicht auf die Gesetze achten, dann kannst du die liquidieren. Und Esther hat natürlich nie, auch ihr Mann nie, gesagt, dass sie eine Jüdin ist. Und jetzt sagt sie, ich möchte überleben. Und auch mein Volk. Und schauen wir, wie das wirkt. Vers 4. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, ermordet und umgebracht zu werden. Und wenn wir zu Knechten und Mägden verkauft worden wären, so hätte ich geschwiegen. Obgleich der Bedränger nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Ja, das ist so. Wir haben gesehen, Haman hat angeboten, 10.000 Talente Silber werde ich dir geben für den Steuerausfall, wenn dieses Volk vernichtet wird. Aber es ist einfach so, wenn man das jüdische Volk, das irgendwo in den verschiedenen Staaten der Welt lebt, wenn man das liquidiert, dann liquidiert man einen ganz wesentlichen Teil der Wirtschaft, der Technologie und, was Juden beigetragen haben. Das hat man erlebt in Deutschland, man hat es erlebt in allen möglichen Ländern. Sobald die Juden gehen müssen, dann verliert man aber auch ganz viel. Und sie sagt, der Schaden wäre gar nicht zu ersetzen. Vers 5. Da sprach der König Ahasverus und sagte zur Königin Esther, wer ist der? Und wo ist der, der sein Herz erfüllt hat, so etwas zu tun? Und Esther sprach, der Bedränger und Feind ist dieser böse Haman. Stell dir vor, der bricht zusammen. Aber das ist ein ganz entscheidender Moment hier im Leben eines Gläubigen, dass er ganz klar benennt, woher kommt das Böse im Leben. Das kommt aus dieser sündigen Natur. Dieses Fleisch in uns, das fähig ist zu allem. Schauen wir nochmal an diese Fotografie des Fleisches in Galater 5, wenn ich das so sagen darf. Und jeder Gläubige hat dieses Fleisch auch nach der Bekehrung immer noch in sich. Wir haben es geerbt von Adam hier. Und da steht in Galater 5, Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, also wie sich der Haman in uns auswirkt. Welche sind? Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei. Übrigens im Griechischen Pharmakeia. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Medikamente in der Pharmazie kaufen können. Pharmakeia bezeichnet bei den alten Griechen den Missbrauch von Drogen. Also Drogenmissbrauch zur Veränderung des Bewusstseins. Und dann hat das aber die Bedeutung bekommen von Esoterik im Allgemeinen. Das ist alles im Begriff Pharmakeia mit drin. Götzendienst, Pharmakeia, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, dass Gläubige gespalten werden. Ja? Gerade zum Beispiel in der Corona-Zeit, das Thema Corona ist so spalterisch. Aber woher kommt das? Das kommt aus dem Fleisch. Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, also Missbrauch von Alkohol, Gelage, ja genau das, was wir wiederholt gesehen haben im Zusammenhang mit Haman und dem Weingelage. Und dergleichen, also diese Aufzählung mit 17 Punkten ist nicht vollständig, und dergleichen, von denen ich euch vorher sage, wie ich auch vorher gesagt habe, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und darum ist es so wichtig, dass man nicht den anderen die Schuld gibt an den Problemen und den Konflikten, sondern dass man ganz klar benennt, der Feind, der Bedränger und Feind ist dieser böse Haman in uns. Noch dazu aus Römer 7, da sehen wir eine ganz ergreifende Beschreibung, wie ein Mensch leidet unter diesem Haman in sich. Man lese für sich die Verse 7, die Verse 14 meine ich, bis zum Schluss. Und da beschreibt Paulus die Sünde in uns. Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und dann sagt er in Vers 23, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes oder Denkens widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde. Also ist so, Haman ist ein Bild des Fleisches, das auch genannt wird, die Sünde. Und da ist eine Gesetzmäßigkeit drin. Und die bringt in Gefangenschaft. Und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und dann sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und da wendet Paulus den Blick von sich selber weg und diesem Problem in sich. Er richtet den Blick auf Gott. Und dann kommt die Antwort, wie das Problem gelöst wird in Römer 8. Das ist ein gewaltiger Kontrast dann zu Römer 7, wo ein Mensch richtig verzweifelt und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Von diesem Leib des Todes, mit diesem Gesetz der Sünde in mir, diesem Haman. Nun, also man muss dazu kommen, dass man wirklich klar benennt, dass das ist das Elend. Der Bedränger und Feind ist dieser böse Haman. Ich lese weiter in Esther 7, Vers 6b. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Und der König stand in seinem Grimm vom Weingelage auf und ging in den Garten des Palastes. Der muss an die frische Luft. Die Luft war so dick. Haman aber blieb zurück, um bei der Königin Esther für sein Leben zu bitten. Denn er sah, dass das Unglück gegen ihn beschlossen war. Und dieser Ausdruck, denn er sah, dass das Unglück gegen ihn beschlossen war, ist hebräisch ein Ausdruck von vier Wörtern. Und die letzten Buchstaben zusammen ergeben hier jetzt zum vierten Mal den Namen Yahweh. Und zwar hinten in Vorwärtsrichtung. Ki chalta elav hara'a. Und da sehen wir eben, wie in diesem Wendepunkt, wo Hamans Bosheit ans Licht kommt und Hamans Untergang beschlossen wird, da kommt wieder der Name Gottes vor. Gott hat alles in der Hand und wie wir wissen aus Sprüche 4, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er gerade machen deine Pfade. Wir müssen den Herrn, um ihn geht es in Sprüche 4, Vers 22, und dann Vers 23, ihn, den Herrn, Yahweh, erkennen auf allen unseren Wegen. Und da ist er auch zu erkennen. Er hat das alles so geführt, dass die Bosheit Hamans da ans Licht kam. Denn er sah, dass das Unglück gegen ihn beschlossen war von Seiten des Königs. Und als der König aus dem Garten des Palastes in das Haus des Weingelagers zurückkam, und jetzt sehen wir, Haman hat hier nochmals einen fatalen Fehler gemacht. In der Zeit, als der König draußen war, um seinen Zorn zu kühlen, bittet er Esther um sein Leben. Aber schauen wir mal, wie er das gemacht hat. Da war Haman auf das Polster gesunken, auf dem Esther saß. Das geht natürlich gar nicht. Jetzt kommt der König rein. Da sprach der König: Will ihr gar der Königin Gewalt antun bei mir im Haus? Das Wort ging aus dem Mund des Königs. Da verhüllte man das Angesicht Hamans. Und Harbona, einer von den Hofbeamten, die vor dem König standen, sprach: Auch siehe, das Holz, das Haman für Mordechai hat machen lassen, der Gutes für den König geredet hat, steht im Haus Hamans 50 Ellen hoch. Und der König sprach: Hängt ihn daran. Und man hängte Haman an das Holz, das er für Mordechai bereitet hatte, und der Grimm des Königs legte sich. Jetzt kommt Haman ans Holz. Und da müssen wir lesen aus Galater 5. Und da haben wir die neutestamentliche Übertragung. Galater 5, Vers 24. Die aber des Christus sind, also die, die Christus, der Messias, angehören, haben das Fleisch gekreuzigt. Haman an das Holz. Und wieso heißt es, wir haben das Fleisch gekreuzigt? Das bedeutet Folgendes. Der Gläubige muss sich bewusst werden, ich habe nicht nur einfach Sünden begangen in meinem Leben. Sünden, einzelne Taten. Sondern das kommt alles aus meinem Fleisch heraus. Dieses Fleisch ist vollkommen verdorben und das wird auch nie besser werden. Man kann so lange gläubig sein, wie man will, das Fleisch wird nie besser werden. Aber man muss es ganz klar benennen und muss auch ganz klar die Überzeugung bekommen. Und es war nötig, dass Jesus Christus starb, nicht nur für alle meine Sünden. Nach 1. Petrus 2 haben wir ja gelesen, der Jesus hat unsere Sünden auf dem Holz getragen. Und so konnten wir Vergebung bekommen. Aber der Herr Jesus hat auch gelitten am Kreuz für das, was wir von unserer Natur her sind. Der Herr Jesus musste auch sterben wegen unserer Sünde in uns. Und das ist genau das, was in 2. Korinther 5, Vers 20 gemeint ist. Das müssen wir auch aufschlagen. 2. Korinther 5, Vers 21 will ich sagen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also hier wird gesagt, der Herr Jesus kannte Sünde nicht. Das bedeutet, dass er keine sündige Natur hatte von Adam her. Und wir alle haben das von unserer Bildung im Mutterleib her. Aber der Jesus kannte Sünde nicht. Das ist nicht zu verwechseln mit dem, was Petrus sagt in 1. Petrus 2, am Schluss. Da sagt er, dass der Herr Jesus keine Sünde tat. Also er hat keine Tatsünden begangen, aber er hat ja auch keine sündige Natur. Und Johannes betont das übrigens auch in 1. Johannes 3, sagt er, Sünde ist nicht in ihm. Aber der Herr Jesus, der Sünde nicht kannte, wurde von Gott zur Sünde gemacht am Kreuz. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott den Herrn Jesus als Mensch am Kreuz juristisch betrachtet hat, als wäre er die Quelle gewesen für alles Böse in unserem Leben. Das ist unfasslich. Darum, das ist eigentlich noch schrecklicher. Wenn der Herr Jesus unsere Sünden getragen hat an seinem Leib, wie 1. Petrus 2 sagt, das war ja furchtbar. Er, der Vollkommene, der Sünde hasste und er wurde beladen mit unserer Schuld am Kreuz. Aber noch mehr, dass er zur Sünde gemacht wurde. Und jetzt versteht man auch, warum Mose damals in der Wüste, 4. Mose 21, eine Schlange an dem Kreuz, ja, an diesem, es ist hebräisch Nes, eine Bannerstange, die hat ja auch noch einen Quer, ein Querbalken, da wurde diese eherne Schlange hingetan. Und der Herr Jesus erklärt Nikodemus in der Nacht in Jerusalem, in der er mit ihm über Wiedergeburt gesprochen hat, gleich wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und es widert uns richtig an, dieser Gedanke. Was? Die Schlange soll ein Hinweis sein auf Jesus Christus. Das geht ja gar nicht. Und trotzdem, der Jesus hat sich mit uns am Kreuz identifiziert. Und Gott hat ihn geschlagen für das, was wir getan haben und auch für das, was wir sind. In Jesaja 53, Vers 10 lesen wir, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wieso steht gefiel? Weil es keinen anderen Weg gegeben hätte zu unserer Rettung. Und unsere Rettung war Gottes Wohlgefallen. Und darum ist er diesen Weg gegangen, bis Golgatha. Also der Herr Jesus wurde zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und das ist eine Tatsache. Aber wenn Paulus sagt in Galater 5, die aber des Christus sind, haben ihr Fleisch gekreuzigt, das drückt aus, dass wir auch ganz bewusst in Gedanken das anerkennen müssen, jawohl, ich habe diesen Platz am Kreuz verdient, den der Herr Jesus für mich eingenommen hat. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt im Glaubensleben, um eben auch praktisch die Befreiung von der Macht der Sünde zu erleben. Und jetzt lese ich weiter. In Kapitel 8, Vers 1. An jenem Tag gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Widersachers der Juden. Und Mordechai kam vor den König, denn Esther hatte ihm mitgeteilt, was er ihr war. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman weggenommen hatte, und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans. Jetzt werden die Sachen geregelt. Wir haben gesehen, nach dieser Geschichte, in der Mordechai Ahasveros gerettet hat, Kapitel 2 am Schluss, kommt Kapitel 3, nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasveros Haman groß und erhob ihn. Und wir haben gesehen im gleichen Kapitel, Ahasveros ist bereit, seinen Siegelring abzuziehen und auszuziehen und Haman zu geben. Er gab also Ahasveros, die Seele, das Ich, dem Fleisch die ganze Handlungsfreiheit. Das ist fleischlich, ein fleischlicher Christ. Der gibt Haman den Siegelring ab. Aber jetzt ändern sich die Dinge. Der Siegelring wird jetzt Mordechai gegeben. Also jetzt bedeutet es, dass eben der Herr Jesus die Herrschaft übernimmt, der Heilige Geist die Herrschaft übernimmt im Leben. Und wir sind immer noch dieselbe Persönlichkeit, dasselbe Ich, aber es ist eine Entscheidung, als Gläubiger ganz bewusst jeden Tag neu dem Herrn Jesus und dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, die Entscheidungsgewalt zu geben. Und Mordechai bekommt also das Haus von Haman. Das bedeutet wirklich, jetzt regiert der Jesus, jetzt wirkt der Heilige Geist anstelle des Fleisches. Und wenn wir da weiterlesen, in Vers 3, und Esther redete wieder vor dem König und fiel zu seinen Füßen nieder und sie weinte und flehte ihn an, die Bosheit Hamans des Agagiters abzuwenden und seinen Plan, den er gegen die Juden ersonnen hatte. Ja, jetzt realisieren wir. Man könnte ja denken, das Buch Esther könnte ja hier zu Ende sein. In Kapitel 8, Vers 2. Jetzt ist Mordechai anstelle von Haman. Aber dieser Tag war ja festgelegt. Der 13. des 12. Monats, die Vernichtung des ganzen jüdischen Volkes. Alle bekamen die gesetzliche Erlaubnis, an diesem Tag Juden straffrei zu vernichten. Ja, und das war, der Erlass war draußen. Und darum sagt Esther, indem sie weint und fleht, dass dieser Plan doch abgewendet werde. Vers 4. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen. Da erhob sich Esther und stand vor dem König. Und sie sprach, wenn es der König für gut hält, und wenn ich Gnade vor ihm gefunden habe, und die Sache vor dem König recht ist und ich ihm wohlgefällig bin, so werde geschrieben, die Briefe zu widerrufen, nämlich den Plan Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Agagiters, die er geschrieben hat, um die Juden umzubringen, die in allen Landschaften des Königs sind. Denn wie könnte ich das Unglück ansehen, das mein Volk treffen wird? Und wie könnte ich den Untergang meines Geschlechts ansehen? Und der König Ahasverus sprach zu Königin Esther und zu Mordechai, dem Juden. Siehe, das Haus Hamans habe ich Esther gegeben. Und ihn hat man an den Baum gehängt, oder an das Holz, Etz, auf Hebräisch, weil er seine Hand an die Juden gelegt hat. Bevor ich weiter lese, noch eine kurze Erklärung. Esther hat den Palast von Haman geschenkt gekriegt. Das war eine Art Schmerzensgeld für all das, was sie persönlich durchgemacht hat in dieser Zeit. Also da findet man diesen Gedanken von Schmerzensgeld, der ja auch in der heutigen Rechtsprechung eine Rolle spielt. Ja, und dann weiter Vers 8. So schreibt ihr nun im Namen des Königs bezüglich der Juden, wie ihr es für gut haltet und untersiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegel Ring des Königs untersiegelt ist, kann nicht widerrufen werden. Es geht nicht einfach, dass der König sagen kann, das Gesetz gilt nicht mehr. Er hat es einmal herausgegeben und nach dem persischen Recht konnte ein solches Gesetz nicht mehr rückgängig gemacht werden. Auch nicht durch den König. Und wie kann man das Problem lösen? Man musste ein Gegengesetz machen. Und dieses Gegengesetz soll jetzt eben auch im ganzen Perserreich verbreitet werden. Und wir haben gesehen, es gab ja eine große Zeitspanne zwischen dem Beschluss im Monat Nissan, im ersten Monat, zur Vernichtung der Juden, bis dann zur Ausführung, die erst im 12. Monat stattfinden sollte. Und darum war noch Zeit da, dass man nochmals im ganzen Perserreich von Afrika bis nach Indien mit der Eilpost in unter allen Provinzen und unter allen Völkern, die diese Gegenmaßnahme bekannt machen konnte. Vers 9. Da wurden die Schreiber des Königs gerufen, zu jener Zeit, im 3. Monat. Das ist der Monat Sivan, am 23. desselben. Und es wurde nach allem, was Mordechai gebot, an die Juden geschrieben und an die Satrapen und die Statthalter und die Fürsten der Landschaften, die von Indien bis Äthiopien waren. 127 Landschaften, in der Schrift jeder einzelnen Landschaft und in der Sprache jedes einzelnen Volkes. Und auch an die Juden in ihrer Schrift und in ihrer Sprache. Wir sehen, wie das ganze Persische Reich auf drei Kontinenten, Europa, Afrika und eben massiv in Asien, wie da das ganze Perserreich mit dieser jüdischen Geschichte konfrontiert wurde. Alle in diesem Perserreich mussten sich auseinandersetzen mit der Frage, wer ist dieses Volk? Und da sehen wir etwas von Mission im Alten Testament. Und das ging bis nach Indien. Ja? Und damals war schon längst der Hinduismus die bedeutende Religion in Indien. Mit all diesen vielen Göttern. Ja, die war damals schon etwa 1000 Jahre alt. Der Hinduismus entstand ungefähr 1500 vor Christus. Und da wurde das also unter allen Völkern ausgebreitet und da bekam man etwas mit von diesem Volk, das ganz eigene Gesetze hatte und an einen einzigen Gott glaubte, der Schöpfer ist und den man nicht darstellen kann durch ein Bild, auch nicht darstellen darf. So sehen wir, wie alttestamentlich in diesem Großraum bereits die Botschaft, man kann sagen, die Botschaft von dem wahren Gott Verbreitung gefunden hatte. Aber es ist ja nicht das erste Mal, wenn wir denken an zum Beispiel Josef in Ägypten. Das war Ägypten-Mission, schon vor über 3.500 Jahren. Also, man muss ja nicht denken, die Mission hat überhaupt erst begonnen mit Pfingsten, Apostelgeschichte 2, sondern wir sehen, dass Gott eben die Völker und die Menschen retten wollte, auch davor. Und Gott hat die Botschaft der Schöpfung gegeben, sagt Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Es wird erklärt, da hört man keine Sprache, aber trotzdem, alle Sprachen können das verstehen. Man kann Gott erkennen durch die Schöpfung. Und das Gewissen, sagt Römer 2, zeigt dem Menschen, dass er ein Sünder ist und eben zu diesem wunderbaren Schöpfer umkehren muss. Aber eben auch über das Volk Israel hat Gott eben seine Botschaft verbreiten lassen. Ja, das nur als kurzer Exkurs. Ich lese nochmals Vers 9 in der Mitte. Die von Indien bis Äthiopien waren, 127 Landschaften, in der Schrift jeder einzelnen Landschaft und in der Sprache jedes einzelnen Volkes. Und auch an die Juden, in ihrer Schrift, also in der hebräischen Schrift, und in ihrer Sprache. Und er schrieb im Namen des Königs Ahasveros und untersiegelte mit dem Siegelring des Königs. Und er sandte durch die berittenen Eilboten, die auf den Rennern der königlichen Gestüte ritten. Also ganz tolle Postpferde. Briefe, worin der König den Juden, die in jeder einzelnen Stadt waren, gestattete, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen, zu vertilgen, zu töten und umzubringen, alle Heeresmacht von Volk und Landschaft, die sie, ihre kleinen Kinder und Frauen, bedrängen würden und ihre Habe zu plündern. An einem Tag in allen Landschaften des Königs Ahasveros, am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Also, die Juden bekamen die Erlaubnis zur Selbstverteidigung. An diesem speziellen Tag, wo die Feinde auch ein Gesetz hatten, man darf alle Juden umbringen. Und jetzt ein Gesetz, und alle Juden dürfen sich selber verteidigen. Und diesen Völkermord, ja, wir haben gelesen, die kleinen Kinder, die Frauen, einfach alle sollten umgebracht werden. Alles, was einfach jüdisch war. Und jetzt durften sie sich verteidigen. Vers 13. Und damit die Anordnung in jeder einzelnen Landschaft erlassen würde, wurde eine Abschrift des Schreibens allen Völkern bekannt gemacht, und zwar, damit die Juden auf diesen Tag bereit wären, sich an ihren Feinden zu rächen. Die Eilboten, die auf den königlichen Rennern ritten, zogen auf das Wort des Königs schleunigst und unverzüglich aus. Und die Anordnung wurde in der Burg Susan erlassen. Nun, wir wissen, die Burg Susan ist ein Bild des Herzens. Im Herzen werden die Beschlüsse gefasst und jetzt eben auch dieser Gegenbeschluss. Nicht mehr ein Beschluss, der eben unter dem Einfluss von Haman stand, sondern unter dem Einfluss von Mordechai. Also als Gläubige verlieren wir nicht unseren Willen und unsere Identität. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, wenn man eben den Siegelring dem Herrn Jesus abgibt, dass er den ersten Platz im Leben hat, dass er regiert und entscheidet. Und jetzt machen wir 10 Minuten Pause.